Wir starten heiß. We're doing it live. es ist schon spät und wir wollen die Folge noch fertig kriegen, bevor Matthias in den Sekundenschlaf verfällt.
In die Bubu.
Aber ja, bevor wir mit der Folge starten, haben wir noch ein paar Sachen, über die wir reden können, wollen, dürfen. Mit euch, für euch. Vielleicht als erstes, was tatsächlich ein Rollenspiel im weitesten Sinne Bezug hat. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende bei der Brettspielzeit in Mainz. Die Brettspielzeit ist nämlich ein Event von dem Verein Spiel und Kultur.
Moment, ich muss noch nachgucken, ob er wirklich so heißt. Moment. Ja, genau.
Ja, also, Spiel und Kultur.
Ja, genau.
Ja. Genau. Ja. Und zwar haben die im archäologischen, im Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz, haben die ein kleines Event ausgerichtet. War wirklich ganz nett, also wie der Name schon sagt, Brettspielzeit, also gecentert um das Thema Brettspiele. Einmal einen relativ großen und ergiebigen Flohmarkt, wo man auch Sachen quasi hingeben konnte, du konntest einen Preis angeben, was du gerne dafür hättest, und dann liegen da quasi gebrauchte Brettspiele aus. Das war ganz cool, auch da haben wir abgegriffen, sag ich mal, als wir da waren. Ich bin nämlich der Besitzer eines Exemplars von Zaubererschach. Habe ich da liegen sehen, Harry Potter, dieses Schachbrett mit den Figuren aus dem ersten Teil. Konnte ich nicht liegen lassen. Aber wir haben noch zwei andere kleine Spiele mitgenommen. Das war auf jeden Fall cool. Die bieten aber auch ein bisschen Programm. Also die haben verschiedene Slots, wo du verschiedene Sachen mitmachen kannst. Ein Slot, witzigerweise, war von unseren Freunden bei Phantasos Studio, nämlich mit dem Herrn Zenia, mit dem wir ja auch...
Unser erster Gast
tatsächlich. Ja. Den habe ich nochmal... nochmal getroffen. Dominik heißt er. War witzig, den nochmal wiederzusehen. Er hat mich zuerst nicht, zumindest vom Gesicht her nicht erkannt, aber sobald ich Hallo gesagt habe, die Stimme hat ihm tatsächlich noch was gesagt.
Das ja. Wir haben uns ja nur auf dem Bildschirm damals gesehen.
Das ja, ist ja, genau.
Echt lang her.
Das ist schon wirklich eine Ecke her. Aber war sehr nett, und die haben da einen kleinen Miniatur-Bemal-Workshop angeboten. Ja, war echt ganz cool. War aber auch so ziemlich das Einzige, was jetzt wirklich ein Rollenspiel, so ein Tabletop-Rollenspiel Bezug hatte, da vor Ort. Die hatten aber auch eine riesige Ausleihe. Das heißt, du konntest dich da anstellen, konntest dir ein Spiel ausleihen und dann einfach an Tischen frei da was ausprobieren. Mhm. War eine coole Veranstaltung. Kleine. Also wenn da noch was ist von Spiel und Kultur, nochmal eine Brettspielzeit, dann ja, warme Empfehlung. Guckt euch das an, wenn ihr aus dem Raum Mainz-Wiesbaden kommt.
Frankfurt geht auch noch. Darmstadt.
Frankfurt geht auch noch. Jojo. Ne, wenn ihr aus der Region kommt.
Wir heißen alle willkommen. Ne?
Also. Genau.
Ja, Gast ist ein schöner, im Amerikanischen würde man sagen, das ist to segue into the next topic. Ja. Genau, ich habe einen kleinen Shoutout von uns und auch Gäste, die lieben Gruftschrecken. Die hat eine schöne Folge, The Evils of Illmire. Da stellen sie so eine kleine Dark Fantasy, der Hexcrawl vor. Natürlich OSR. Und das klang sehr, sehr, sehr cool. Das ist auch klein, für kleines Geld zu haben, für 4,99. Hört mal in die Folge rein, was sie da so erzählen. Klang nach einem ziemlich coolen, dynamischen Hexcrawl-Setting. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Also könnt ihr mal nebenan reinhören. Oder ihr hört nebenan rein bei den Rollen mit dem Besten. Die haben nicht eine Folge gemacht, die ich schon lange machen wollte eigentlich, nämlich zu dem fantastischen System Savage Worlds. Mhm. Und die haben sich da noch Verstärkung geholt, den Philipp, oh, ich habe es so schlecht geschrieben.
Philipp Christoffel heißt er.
Christoffel, doch, habe ich es richtig aufgeschrieben, ja. Es kommt auf, wenn man zu klein und zu schmierig schreibt. Genau, das ist einer der Übersetzer und aber auch schon mittlerweile Autoren von den deutschsprachigen Savage Worlds. Sehr coole Folge. Also ich habe mich in vielem, was er berichtet hat, wiedergefunden. Und wenn ihr da mal Bock drauf habt und nicht warten wollt, bis wir Savage Worlds uns vornehmen, hört doch da mal noch rein. Mhm. Aber das war's bei mir eigentlich fast schon. Filmtipp habe ich noch. Mhm. Guckt euch mal, auf Netflix läuft der Boy Kills World. Sehr, sehr cooler Film. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich empfehlen.
Mhm, hast du mir heute Morgen auch schon empfohlen. Muss ich mal reingucken.
Genau.
Ansonsten war ich letztens nochmal im Kino Und deshalb von mir nochmal die warme Empfehlung, wenn ihr die Chance bekommt, guckt euch doch mal den neuen Nosferatu an. Fand ich wirklich sehr cool. Also man, wenn man nicht auf Gothic Horror steht, dann ist das wahrscheinlich nichts für dich, weil er war schon sehr Gothic und sehr Horror. Aber geil. Also ich habe echt Spaß gehabt. Vor allem, weil ich weiß nicht, ob du den ersten Film von dem Regisseur geguckt hast. Warte, ich guck mal gerade. Eggers heißt er.
Ja, nee. Ich glaube, da haben wir schon, uns mal schon drüber unterhalten.
Ja, von Robert Eggers, der hat vor Nosferatu, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das, nee, der letzte Film von dem war, glaube ich, der Lighthouse. Aber einer seiner ersten Filme war The Witch. Das war halt quasi so ein Film über Hexenverfolgung im Siedler-Amerika, ne? Also quasi 1700 und der war auch schon vom Mut her, sag ich mal, vergleichbar. Und was mir halt an den Filmen gefällt, ist, ich war halt drin die ganze Zeit. Das war jetzt nicht so, dass ich mir die ganze Zeit irgendwie in die Hosen gemacht habe, weil er so gruselig war, aber du warst halt einfach so in dieser Filmwelt drin, ne? Weil also hat mich voll reingezogen, fand ich echt ziemlich cool. Und Bill Skarsgård als Nosferatu natürlich auch überragend.
Also lustigerweise ist ja, Bill Skarsgård spielt auch die Hauptrolle in Boy Kills World. Von dem Film, den ich gerade erwähnt habe. Der Kreis schließt sich.
Ja, ja, ja.
Alles verbunden, wie geplant.
Ja, aber
ich glaube, im Ton sind diese Filme sehr unterschiedlich.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ja, also wie gesagt, Nosferatu kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Moderner Take zu dem Klassiker. Und hat mich tatsächlich noch mal so ein bisschen inspiriert, vielleicht auch. Ich meine, ich plane jetzt eine neue Kampagne, habe ich ja schon mal erwähnt, ne, mit den Frischlingen. Und da wird auch nicht ganz ohne Untote auskommen, sag ich mal. Und da noch mal so ein bisschen was Vampirisches reinzuwerfen, doch hat mich noch mal, hab ich noch mal gecatcht, weil es halt sehr ursprünglich ist, sag ich mal. Da, wo der Vampir-Mythos so ein bisschen auch herkommt. Ne, also Transsilvanien und alles. Und sehr auf diesen untoten Aspekt von Vampiren zentriert war. Also, hat Spaß gemacht. Guckt ihn euch an. Sehr gerne. Daumen hoch.
Endlich haben die Vampire aufgehört zu glitzern.
So nämlich. Auch das, ja, das haben ja auch in den Interviews und so sehr hervorgehoben, sag ich mal. Ja, doch. Also fühlt sich an wie halt so ein halbes Period-Piece, sag ich mal. Na, also wirklich von den Kostümen her alles wirklich sehr, sehr detailgetreu zur Zeit damals. Spielt tatsächlich in Deutschland in den 1800er Jahren, Anfang 1800. Und ja, doch, also sehr, ja, hat mich einfach gecatcht. War cool. Gut. Wenn wir ansonsten nichts mehr haben, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in die Folge rein.
Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon Starter. Wir machen gerade so eine, oder wir machen heute so eine kleine Impromptu-Folge, sag ich mal. Der Matthias hatte sich nämlich das Stichwort Overprep mal aufgeschrieben und da habe ich angefangen zu erzählen.
Fiebertraum habe ich hier so ein paar Stichwörter
untergeschrieben. Genau, genau.
Als ich krank war.
Schweißdurchtränkte Notizblätter, die man dann am Morgen danach irgendwo findet. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, was ich hier für meine neue D&D-Kampagne alles schon wieder vorbereitet habe und geschrieben habe. Und da haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch die Folge heute einfach dazu, zum Thema Overpreppen. Weil es ist ja auch was wir tatsächlich immer so ein bisschen predigen, dass gerade für EinsteigerInnen, gerade für Newcomer, wie
es nie genug sein sagen, kann.
Kann es nie viel genug sein. Viel. Ganz genau. Und gerade, und ich meine, ich kann es verstehen. Ne? Also du, wenn du einfach das Gefühl hast, ich habe hier einen Stapel voll Prep, das ist alles Zeug, was ich mir überlegt habe. es gibt nichts, was hier nicht drin steht oder was zumindest mal angerissen ist, ne? Wenn ich doch nur alles, was in dieser Welt existiert, irgendwie anreißen könnte, dann wäre ich endlich genug vorbereitet.
Das ist so also ein bisschen wie der Hamburger, der innere Hamburger Fischmarktverkäufer, der mir sagt, hier, packen wir noch ein paar NPCs drauf und hier, die epische, die nächste epische Arc. Und die Charakter-Arc. Und der Vampir.
Magische Gegenstände, frische magische Gegenstände.
Verflucht Gegenstände. Nicht drei, nicht vier, nein, fünf.
Also, genau. Im Dutzend noch billige. Ja, ja, ist tatsächlich so. Und um die Folge mal so ein bisschen einzuleiten, sag ich mal, ne, also ich komme ja tatsächlich daher. Ja, also ich weiß nicht, ob es normal ist für alle EinsteigerInnen oder ob es einfach so ein Untertyp, eine Subkategorie ist quasi von DMs, die einfach so diesen Overprep, diesen Hang zum Overprep haben. Ich habe aber eine Möglichkeit, sag ich mal, gefunden für mich, das so ein bisschen umzuleiten, beziehungsweise es wenigstens produktiver zu machen. Beziehungsweise ich mache das so ein bisschen aus einer anderen Warte als früher noch. Weil früher, gerade am Anfang, habe ich halt wirklich versucht, ganz klassisch Textbook-mäßig, was du nicht machen sollst, habe ich mir versucht zu überlegen, was die Spielenden vielleicht tun könnten. Ne, so ein bisschen linear an die Sache ranzugehen, quasi, okay, erst.
Und dann, und dann, und dann.
Und dann, und dann, ja. Und dann. Was halt tödlich ist. Weil dann, sobald du damit anfängst, hast du quasi diesen Weg schon zementiert so ein bisschen oder zumindest mal vorgegraben in deinem Kopf. Und sobald die Spielenden irgendwas tun, was da nicht enthalten ist oder was nicht so vorgesehen war, bekommst du Panik. Weil du dann doch irgendwie merkst, oh Mist, aber das, was ich mir jetzt überlegt habe, das kann ich nicht vorziehen an den Punkt, weil dafür muss eigentlich das passieren, was davor geplant war. Und damit schießt du dir halt selbst ins Bein. Das ist tatsächlich so. Also wenn du schon overpreppst, also beziehungsweise was ich sagen würde, was der Hauptfehler ist am Overpreppen, ist, du darfst niemals annehmen, was die Spielenden als nächstes tun werden. Das ist, glaube ich, immer so der Tod.
Ja, absolut.
Ne, weil du bist in der Unterzahl, ne, am Tisch. Du kommst alleine nicht auf die ganzen Ideen, auf die Spielenden kommen am Tisch. Und das kannst du gar nicht vorher alles abfangen. Also, könntest du vielleicht schon, aber dann musst du halt overthinken und brauchst wahrscheinlich irgendwie anderthalb Jahre, bis du mal eine Session irgendwie leiten kannst. Du
musst wahrscheinlich schon so ein Master sein. Das ist selber genau. Schon so ein Villain.
Schach in der 16. Dimension so ein bisschen, ja.
Genau. Im Multiversum. Im Kopf abbilden.
Genau. Und ich habe den Moment auch gehabt jetzt letztens, als ich halt eben, ne, auch als ich krank war, hatte ich ein bisschen Zeit und dann so ein bisschen mir da das und das vorgelegt, hier was zu geschrieben, da was zu geschrieben, ein paar Magic-Items gemacht, schon irgendwie in D&D Beyond, ne, in diesem Homebrew-Ding, schon Custom Monster irgendwie erstellt zu dieser Fraktion, die ich haben möchte und was auch immer, ne? Und da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, muss das alles wirklich sein gerade? Und die Antwort wäre wahrscheinlich nein. Weil gerade wenn man halt eben noch nicht die erste Session hatte, dann brauchst du eigentlich überhaupt nicht besonders viel. Natürlich kannst du dir Gedanken machen schon mal vorher, wo könnte so eine Kampagne hinlaufen, was könnten so der Hauptkonflikt sein in dieser Kampagne, was ist denn mein Big Bad Evil Guy, den ich mir für, weiß nicht, in einem Jahr oder also am Ende dieser Kampagne halt irgendwie vorstelle. Aber alles, was dazwischen liegt, ist so ein bisschen noch offen. Ne? Und du fährst immer besser damit, halt die nächste Session vorzubereiten. Ne? Was sind denn die Sachen, die jetzt in erster Hand wichtig werden könnten? Nur ich, wie gesagt, mir gibt es alles. Das ist so ein bisschen das, was Ähnliches, wie wir in der Kartenfolge gesagt haben. oder was ich in der Kartenfolge gesagt habe. Natürlich braucht man diese ganze Weltkarte nicht. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit diesem Kampagnen-Overview, diesem Kampagnen-Dokument, sag ich mal, vergleicht, was bei mir jetzt irgendwie schon 15 Seiten hat oder so. Natürlich brauchst du das nicht, aber ich habe das Gefühl, ich bringe mich selbst noch mal auf Ideen. Wenn ich irgendwie was hinschreibe, das ist für mich quasi so halb, ja, ich hab's an der Hand dann nachher, aber es ist auch irgendwie so eine Brainstorming-Session mit mir selbst. weil ich dann nochmal was umschreibe und dann nochmal irgendwie auf die Idee komme, ah, wie könnte ich das irgendwie verknüpfen und was auch immer. Und das ist der wichtige Punkt, nicht wie am Anfang meiner Spielleiterkarriere, das quasi zu machen wie, und dann tun sie das und dann tun sie das und dann tun sie das, sondern ich entwickle sozusagen Spielzeuge für mich selbst. Ne? Also ich weiß, dass es die und die Fraktionen gibt. Ich weiß, dass ich Statblocks daraus habe. Und wenn der Augenblick mal kommen sollte in so einem Abenteuer, dass ich mir irgendwas aus dem Hut ziehen muss, dann weiß ich genau, okay, ich habe das schon vorbereitet. Ich kann das einfach ranziehen und hab's ready to go. Und es ist was customized ist, was zu meiner Welt passt und was vielleicht ganz cool sein könnte. Ich will jetzt nicht, dass diese Folge ausartet in eine Liebeshymne an das Overprepping. Ich sag's halt nur, weil es gibt halt Overprepping und es gibt Overprepping. Also in meinem Kopf.
Ja, die Frage ist, solange du dich davon löst, dass irgendwas passieren muss oder dass du das verwenden musst und bestimmte Dinge, bist du ja recht frei da drin. Dann ist es ja, wie du gesagt hast, so eine Art Baukasten oder Werkzeugkasten, aus denen du dann auf den zurückgreifen kannst, wenn du es einigermaßen organisiert hast, das Ganze.
Ja.
Und wie du vorhin schon gesagt hast, also ich glaube, das ist ja auch was, dass der Mike Shea, der Lazy Dungeon Master, sagt ja auch, das ist quasi oft er das sagt, das ist ja eigentlich immer die wichtigste Session, wie du dir Gedanken machen musst, ist eigentlich deine aktuelle, also die heute Abend quasi dann ansteht. Ja. Das eigentlich wurde, weil danach kann es schon wieder anders aussehen und für die musst du eigentlich alles nur dabei haben. Also du musst dir nicht überlegen, auch selbst wenn du es selber noch nicht weißt, wie denn der große Twist vielleicht passieren wird oder wie sich irgendwelche Nichtspielercharaktere entwickeln oder was, das weißt du alles ja gar nicht, das ist auch gar nicht absehbar. Musst du auch nicht wissen, sondern eigentlich immer so nur die nächste Session so. Klar musst du dir, glaube ich, auch Gedanken über so einen roten Faden machen, aber dafür hast du ja zwischen den Sessions so ein bisschen Zeit dann, ne?
Total, ja, und das ist ja auch das Ding. Ich weiß, dass ich jetzt halt irgendwie auch für das erste, ich sag mal, Abenteuer, ne, habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen was gepreppt. Ne, NPCs, die SpielerInnen quasi treffen könnten und kleine Encounter, die unterwegs passieren könnten und die Situation, wie sie ist, da, wo sie halt eben hin wollen oder hin müssen, um dieses Abenteuer quasi abzuschließen. Aber eben halt, ja, mit viel Optionalem, sag ich mal. Und vor allem weiß ich auch, dass bestimmte Aspekte, es kann sein, dass die niemals vorkommen, einfach in diesem Spiel. Weil dann die dann irgendwie, keine Ahnung, sobald die Spielenden halt irgendwie sagen, ja, wir möchten gerne, weiß ich nicht, wir wollen gerne
Piraten
diesen werden. Anderen Weg hier gehen. Was?
Piraten werden.
Wir wollen gerne Piraten werden, genau.
Critical Role in der zweiten Kampagne.
Nee, uns interessiert nicht, was du hier irgendwie zu. Nein, wir haben gehört, hier gibt es irgendwie eine coole Stadt, da wollen wir sofort hin. Das kann natürlich auch sein. Ne?
Also bei Critical Role gibt es tatsächlich so eine Szene. Ich glaube, die sollen eigentlich nur am Hafen irgendwas untersuchen. Und die Session endet damit, dass sie mit dem Schiff in den Sonnenuntergang halt wegsegeln. Und mit dem Wasser musst du dann irgendwie umstellen auf hohe See-Kampagne und Piraten und so weiter. Ne? Genau so Sachen.
Ja, total. Und ich habe mittlerweile, ich habe weniger Probleme da halt irgendwas zu machen, weil gerade wenn du anfängst, hast du nicht besonders viel Vertrauen in deine Improvisationskünste, sag ich mal. Ne, weil da fühlt man sich irgendwie sehr schnell überfordert oder man hat einfach Angst, davor halt unvorbereitet zu sein und dann sich irgendwas aus dem Hut ziehen zu müssen, was halt doof ist oder was vielleicht nicht passt irgendwie zu dem, was die Spieler gerade irgendwie machen wollen und sowas. Und das ist auch was, wenn ich jetzt lange nicht geleitet habe, dann habe ich das teilweise auch wieder. Ne, weil du vergisst irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wie es ist, wenn du tatsächlich am Tisch sitzt und auf einmal irgendwie alles, sobald du mit den Leuten redest, jedenfalls ist es bei mir so, ne, sobald du mit den Leuten spielst, stellt sich so ein Hin und Her halt irgendwie ein. Ne? Und du vergisst irgendwie, dass es dieses Gefühl gibt, diesen Flow-State irgendwie am Tisch, wo du einfach aus dem Unterbewusstsein Sachen rausziehen kannst und die schon irgendwie halt Sinn machen. Ne? Und ich glaube, da kommt auch dieses Overprepping her, dass du einfach kein Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeit zu improvisieren hast.
Dieses, was du ja beschreibst von dem Overprepping, wo du gesagt hast, dass du das für dich machst, es muss ja gar nicht in Form dessen sein, dass ich möglichst viel aufschreibe, tatsächlich. Ne? Also, wenn ich drüber nachdenke, ich mache das dann auch. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt Zeit habe, indem ich vielleicht in die Woche, bevor die Session ist, dann netto bestimmt 4 bis 6 Stunden darüber nachgedacht habe, mir Sachen vorgestellt habe. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass du in die Session gehst und im Kopf einfach in diesem Ding bist. Und im Idealfall fallen dir die Sachen dann einfach, fällt es einfach ein dir dann, ne? Also dann klappt es schon irgendwie, ne? Also wenn du dich genug, deinen Kreativtank aufgefüllt hast mit irgendwie Ideen, mit Bildern, mit Musik, was auch immer, dann fühlst du dich halt sicher und hast irgendwas, was du im Idealfall irgendwie anzapfen kannst, ne? Und es kann natürlich auch dann ein Blatt mit Bullet Points sein oder es kann halt, also ich glaube, also, wenn man so von Overprepping spricht, ist ja eigentlich immer, dass man zu viel in eine Session aber manchmal dann reinpacken will oder zu viel erwartet, was passieren könnte, ne?
Ja.
Oder halt dann, also um die Folge mal so inhaltlich ein bisschen von unserer Railroading-Folge abzugrenzen, hier geht es ja wirklich nur darum, will man halt möglichst effizient mit möglichst wenig Aufwand seine Session stemmen. Ja. Dazu haben wir auch eine Folge im Improvisieren, weniger Abenteuer schreiben. Oder ist das halt was man wirklich. Ist ja auch eine Form von, wie ich gesagt habe, eben schon, wie man seinen Kreativtank auffüllt, ne? Den man einfach runterschreibt.
Total. Ne? Gerade mit diesem Kreativtank ist das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel im Lazy Dungeon Masters Workbook ich glaube in Return of the Lazy Dungeon Masters ist es auch drin, ist ja quasi auch so eine Liste einfach mit, ne, Büchern und Serien und Filmen, die man sich halt anschauen kann einfach, ne? Weil Inspiration ist halt relativ wichtig für die Situation am Tisch, wenn halt irgendwie eine Situation aufkommt, wo du nichts da stehen hast und dann musst du dir halt einfach in dem Moment irgendwas vorstellen, ne? Und das erhöht natürlich die Chancen, dass dabei irgendwas Cooles rauskommt. Das stimmt. Und auch, dass du gesagt hast, dass man das nochmal abgrenzen muss vom Railroading, weil ja, ich glaube auch, das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil genau dieses, dann machen die Spielenden das und dann das und dann das, das ist halt eben, A, ist das ineffiziente Vorbereitung und B, wenn du es halt zu einer effizienten Vorbereitung machen willst, indem du die Spieler da reindrückst, in das, was du vorbereitet hast, dann ist es halt Railroading, ja. Und die Story kann zwar auch linear sein, sag ich mal, ne, die du halt spielst am Tisch, aber du solltest zumindest mal dann doch den Spielern den Handlungsspielraum lassen. Bei mir ist es aber, muss ich ehrlich sagen, auch so, dass oft schreibe ich mir da wirklich einen Wolf und habe Seiten über Seiten von irgendwelchen Sachen, aber ich brauch's dann am Tisch doch eigentlich kaum. Weil ich weiß, dass es da steht. Ne, das ist quasi wie man sich vorher irgendwie früher Spickzettel geschrieben hat in der Schule. Ne, wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, dann habe ich quasi irgendwie so irgendwo da hinten im Hinterkopf habe ich was eingepflanzt und dann kommt's meistens einfach so in der Session raus und ich muss jetzt nicht irgendwie erst noch bei jeder Situation gucken, ja, was habe ich denn da aufgeschrieben irgendwie.
Ich nehme es dann auch nicht. Das ist manchmal auch so eine mentale Hygiene. Ich habe dann wie so irgendeine Idee, die kreist da, ich muss sie einfach runterschreiben, dann ist weg. Weißt du,
ist okay.
Ansonsten denke ich die ganze Zeit drüber nach. Manchmal, wenn du dann einfach sagst, okay, lässt mich jetzt hin und du schreibst einfach mal schnell ein paar Bullet Points runter in eine Liste oder was mit Stichpunkten, dann kannst du endlich so, ach gut, jetzt kann ich es nicht mehr vergessen. Auch wenn du es dann gar nicht brauchst. Ja, so geht es mir dann manchmal. Ja. Dass ich das einfach dann runterschreibe irgendwie.
Ja, aber ich fand ja tatsächlich, wir haben da, ich glaube, da haben wir auch irgendwann mal einen Insta-Post zu gemacht oder so, ne? Fand ich auch sehr interessant, weil du hast ja auch eine ganz andere Art vorzubereiten.
Ach ja, wo wir unsere Unterlagen verglichen haben, ne?
Genau. Weil du hast eine doch eine sehr andere Art vorzubereiten. Du arbeitest sehr viel mit so Mindmaps und wie du gesagt hast, halt mit Bullet Points oder mit so kleinen, ne, also du machst das gefühlt sehr visuell irgendwie.
Ja.
Das ist einfach was du rausgefunden hast über die Jahre, dass das für dich gut funktioniert, oder?
Ja, eigentlich schon. Also ich brauche, also Mindmaps helfen mir immer so bei so Verbindungen und also auch um. Hier habe ich doch wieder was, warte mal. Guck mal, hier habe ich gerade was gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das sieht auch hier, guck da.
Ah ja.
Sieht auch ähnlich wild aus. Ja? Wahrscheinlich wird keiner draus schlau, so eine Mischung aus Bullet Points, Pfeilen und Bubbles. Aber das für mich manchmal so, da stehen auch immer Fragezeichen dabei. Was ist denn das hier? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich jetzt in meinem Aufzeichnungsbuch? Das muss schon sehr, sehr alt sein. Ah ja, ja, Moment. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ist. Ja. Aber da habe ich so Sachen stehen wie Portale, Fragezeichen. Und dann stehen drumherum so Begriffe wie Eldarit, öffnen, Fragezeichen, Feenreich, Fragezeichen. Und das Feenreich, dann ist wieder ein Pfeil rüber zu der tote Tannwald. Da steht dann was mit Zombies, schnell und hölzern, Zombie-Oge, Triaden, Fragezeichen, Satyre. Also das sind teilweise einfach so Sachen, wo ich mir dann alles so Assoziationsketten irgendwie baue.
Ja.
Interessant, was da alles steht. Krabbentrichterspinne. Phantompuma. Reittiere. Vogelechsen oder Wölfe und Walks? Ah, okay. Ja.
Das ist halt eben aber dann das Ding, weil das ist auch so ein bisschen mein Struggle mit sowas, dass wenn ich dann später irgendwann nochmal drauf gucke, habe ich oft keinen Plan mehr, was genau das irgendwie heißen sollte. Versus wenn ich es halt wirklich mal in ein, zwei Sätzen irgendwie runtergeballert habe. Aber ja, wie du sagst, ist ja eigentlich nur wichtig für die nächste Session. Oder in den meisten Fällen ist es halt nur wichtig für die nächste Session.
Also was ich dann ja schon mache bei einer Kampagne ist, ich habe dann schon ein digitales Tool, wo ich mir schon Ordnung reinbringe und dann das, was, ich sag mal, wirklich ein Kanon ist, auch anfangen dann festzuhalten. Weil in der Art, wie ich das vorbereite, hast du, das funktioniert vielleicht zwei Sessions und dann bist du lost. Also wenn du dann, also da für so Sessions ist das super, aber danach mache ich mir dann doch die Arbeit, das immer ein bisschen festzuhalten. Auch wenn ich so NPCs, da stehen dann zwei Wörter und dann kommt die Szene und dann entwickelt er sich irgendwie weiter und dann muss ich ihn dann doch irgendwie festhalten, umschreiben.
Ja. Ich muss auch sagen, ich bin relativ schlecht, was Notizen während der Session angeht. Also ich muss das gefühlt irgendwie dann auch wieder, das gehört dann auch wieder zur Prep für die nächste Session, muss ich irgendwie für mich selbst immer nochmal die Session davor aufarbeiten, um dann zu gucken, was denn da überhaupt passiert und was muss ich jetzt vielleicht noch irgendwie bedenken für diese Session.
Also mir hilft da ja immer dieses One-Page- also dass ich mir wirklich, ich habe immer eine Seite nur, die ich mitnehme, mit der ich dann arbeite, dass ich nicht blättern muss, wo ich dann meine Listen habe mit, keine Ahnung, Gegenständen oder NPCs und dann mache ich mir auf diese eine Seite, mache ich mir dann Notizen oder so Stichpunkte, die ich dann wiederum digital ergänze und dann drucke ich es wieder aus fürs nächste Mal, dann habe ich es mit aufgenommen. Ja.
Ja.
Also das ist immer so, also wenn ich, also das mache ich halt schon, die Arbeit, dass ich dann eine Seite habe, wo dann drauf steht, die Namen der Spielenden, die Namen ihrer Charaktere, ein paar Stichwörter, Listen mit. Also ich bin ja dann jemand, der dieses Lazy Dungeon Prep eigentlich dann so doch einigermaßen konsequent auch durchzieht, wo ich dann meine 10 Szenen habe, 10 Orte habe und sowas. Und für mich ist das dann eigentlich immer so zum Abstreichen und Umkringeln, wo ich dann immer so sehe, okay, das habe ich jetzt hier alles und das kann ich mir jetzt so rauspicken. Also das ist eher so wie so ein Sushi-Fließband für mich, so eine Prep, wo ich dann gucke, was brauche ich jetzt? Ja.
Ja, da gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen, sag ich mal, wie du da.
Bei dir ist halt mehr Buffet.
Genau, ja. Genau. Doch. Kann man so sagen, ja. Aber ist ja auch, ich meine, ich bin ja auch Sly Flourish, Lazy Dungeon Master, finde ich ja auch sehr gut. Der ja auch in seinen Workbooks halt eben sagt, dass du eigentlich, ne, musst du nur in diesen Clustern halt so ein bisschen denken. Ne? Also, was sind fantastische Orte, die du die du sehen kannst? Was sind die relevanten NPCs? Und was wollen die? Wer sind deine Characters? Was finden die gut? Und dann im Prinzip noch, was sind Geheimnisse, die du aufdecken kannst, ne, über die du was rausfinden kannst. Und da, damit, ne, und halt eben Encounter vorbereiten. So, das sind, glaube ich, die 5 Hauptdinger, die da ja mal so ein bisschen.
Und der aber auch immer, das muss man dazu sagen, ich glaube, das ist nicht für jeden so geeignet, weil es immer auf Improvisation baut. Also ich höre mir ja seinen Podcast an, wo der immer damit arbeitet. Und dann überlegt er, ob er den Namen, ah, das klingt cool. Der hat keine Ahnung, was es ist. Also so ein Ort, ja, ne?
Ja.
Keine Ahnung, wie das Ziggurat der, der grünen Flamme, da weiß er wieder, was das Ziggurat ist, wie es aussieht, was sie. Aber das reicht halt anscheinend, um dann in der Situation eine Fantasie anzuregen, ja. Ich glaube, das ist aber auch was, was nicht jeder kann. Ich glaube zum Beispiel, diese Methode, sich so 10 Sachen zu suchen, glaube ich, kann jeder anwenden, aber wahrscheinlich würde es bei vielen dann helfen, sich über das Ziggurat der grünen Flamme noch ein paar Gedanken zu machen und vielleicht da nochmal 10 Stichpunkte hinzuschreiben, ein bisschen mehr Prep zu machen. Dass man das, also.
Ja. Ja, total. Das muss ja letzten Endes auch jeder selbst so ein bisschen für sich wissen. Also wie viel brauche ich, um ready zu sein? Aber zum Thema Overprep ist ja wirklich nur so ein bisschen das, wenn du für jede Session irgendwie, weiß ich nicht, 5 DIN A4 Seiten irgendwie vollschreibst mit Fließtext, dann ist es möglicherweise zu viel. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie selbst jemand ist, wo man halt irgendwie weiß, okay, mit Improvisation komme ich irgendwie gar nicht klar, dann würde ich wahrscheinlich eher da so ein bisschen ansetzen und gucken, ist es wirklich so, dass dir in dem Moment nichts einfällt oder ist es nur, weil man selbst so ein bisschen zögerlich ist und nichts falsch machen will? Ne? Weil das hat ja auch wieder mit einem Mindset quasi zu tun, gerade beim Improvisieren, dass ne, falsch am Spieltisch gibt's nicht, solange alle Spaß haben.
Ne, das, ja, absolut.
Das ist ja auch dann auch ein Ding, das ist gar nicht so, beziehungsweise es kommt drauf an, was am Spieltisch wichtig ist. Ne, habe auch letztens jetzt wieder hier ein Video von, ich glaube, es war von den Dungeon Dudes gesehen, wo sie auch wieder erzählt haben, dass dass tatsächlich sie mal von einem Fan gehört hatten, der an einem Tisch gespielt hat mit, der war voll mit Geologen. Ne? Und und die haben halt dann, oder einer von denen hat die ganze Zeit Fragen gestellt über Steine. Ne, über so die Steine oder die Steinsarten, die halt irgendwie da so
unter der Erde oder was? Okay.
Genau, ne? Und dadurch wusste halt eben dann die Spielleitung, dass das halt eben zu den Themen gehört, die halt da am Tisch und ne, das war anscheinend was Geschertes, weil die alle irgendwie Geologen waren, was die interessiert hat und wo man dann wusste, okay, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit einfach irgendwie reinstecken. Aber wenn du halt weißt, dass die Spielenden an deinem Tisch jetzt nicht unbedingt daran interessiert sind, wie irgendwelche Handelsrouten verlaufen und wo jetzt genau die Grenze von einem Königreich irgendwie ist und warum das wichtig ist mit irgendwelchen anderen topografischen, politischen oder geologischen
die Währungsfondsmanager.
Ganz genau, ne? Und was das genau in dem Umrechnungsverhältnis irgendwie ist. Wenn das, ne, also wenn das jetzt keinen an deinem Spieltisch interessiert, übermäßig, und übermäßig heißt in dem Fall, ne, also zu einem Punkt, wo du nicht einfach irgendwas dir in der Situation aus dem Hut ziehen kannst, was einigermaßen klingt, als ob es Sinn macht, und da wahrscheinlich nicht weiter drauf eingegangen wird, dann musst du da auch nicht allzu viel Arbeit reinstecken in der Vorbereitung.
Ja, umgekehrt ist natürlich, wenn du als Spielleitung jetzt Geologe bist und dir macht es total Spaß, diese Sachen zu preppen, ist ja auch eine Form von Spiel, ne, die zwischen den Sessions stattfindet. Darfst du nicht erwarten, dass es irgendwer interessant findet, wenn du das halt dann ausspielen willst. Auch so, wir haben eine Folge, haben wir schon eine Lore-Folge gemacht? Ich glaube schon.
Wir haben schon mal eine Lore-Folge gemacht.
Da hatten wir das ja auch, ne? Dass man das, klar, das gehört, ist ja auch eine Form, das ist ja das Tolle an dem Hobby, dass du so viele Ausdrucksformen hast und auch dieses Hintergrundgeschichten schreiben und sowas, die nie jemand lesen oder wahrnehmen wird.
Ja.
Es gehört ja auch dazu irgendwie, ne?
Voll. Wenn es halt ein kreatives Ventil für dich ist. Aber also muss halt auch mit klarkommen, dass es vielleicht nur das Ventil ist für dich. Ja.
Also das waren auch so NPCs gesagt, da hatte ich mir noch aufgeschrieben, keiner interessiert sich für die Nicht-Spieler-Charaktere, sondern was interessant ist, sind die Spieler-Charaktere. Ne? Das finde ich ist auch immer so ein ganz guter Fokus, wenn du merkst, okay, fange ich mich an, hier meine Nicht-Spieler-Charaktere zu verlieben, dass irgendwelche DM-Charaktere werden und ich die viel zu große Rolle einnehmen, dann merkst du, okay, eigentlich soll ich mir lieber Gedanken machen über die Spieler-Charaktere, was die denn wollen, suchen.
Ja, total.
Brauchen. Keine Ahnung.
Was jetzt nicht heißen soll, dass man keinen Gedanken oder kein, ne, was reinstecken kann in die Erschaffung von NPCs. Aber klar, ne, das ist ja auch Kill Your Darlings, sagt man im Filmgeschäft immer, sag ich mal. Ne? Dass wenn man irgendwelche Einstellungen und irgendwelche Shots hat, die man irgendwo gedreht hat, die man selbst super, super toll findet, aber dann der Produzent oder die Kunden oder was auch immer dann irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie blöd, brauchen wir nicht, schmeiß das mal raus, musst du halt bereit sein, die Sachen, die dir selbst gut gefallen, für das große Ganze, sag ich mal, rauszuschmeißen. Weil, ne, und das ist ja so ein bisschen dieselbe Idee. Um jetzt nicht zu sagen, ich meine, die Spielleitung ist auch ein Spieler oder eine Spielerin. Ne? Das heißt, der Spaß von der Spielleitung fällt natürlich auch mit ins Gewicht. Und ich bin auch überzeugt, dass wenn man Sachen vorbereitet und ins Spiel einbringt, die einem selbst Spaß machen, wenn man die dementsprechend auch präsentieren kann, dann ist das auch was ansteckend sein kann. Ne? Weil, weiß ich nicht, es gibt ja Sachen, da interessiere ich mich jetzt persönlich nicht so wirklich für. Aber wenn du jetzt irgendwie anfängst zu erzählen von deiner Briefmarkensammlung oder so, und dann kann ich das ja auch interessant finden, wenn ich merke, dass du da irgendwie eine Passion für hast. Das, ne, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Nur natürlich, ne, die Spielenden, die PCs, das sind die Stars der Show. Und man sollte jetzt das dementsprechend auch behandeln. Das stimmt schon, ja.
Ich hätte noch einen Aspekt, wenn wir noch so darauf eingehen, auf das Overprep, das ja eigentlich nur darauf abzielt, dass du mehr als so für eine Session brauchst, wenn man es so definieren will mal. Also was in die Richtung zieht, ist eigentlich sich bewusst zu machen, so, sagen wir mal, so Zeit. Also wenn du 4 Stunden am Abend hast, dass du wirklich mal ausrechnest, okay, eine halbe Stunde brauchen wir eigentlich, da passiert noch nichts.
Zum Snacken, zum Quatschen.
Nach Stunde 2 ungefähr, so, sollte man mal eine 15-minütige Pause irgendwie einplanen. Und vielleicht sollte man dann vielleicht schon eine halbe Stunde vor Schluss aufhören, um irgendwie noch die nächste zu besprechen. Also, dass du dir Gedanken machst, was geht denn eigentlich an, was kann überhaupt realistisch da reinkommen? Und wenn je nachdem, was du spielst, wenn du die spielst und weißt, okay, ich einen Kampf kommt und vor, dann kannst du sagen, dann nicht optimistisch sein, ah ja, eine Viertelstunde oder so, sondern dass halt dann realistisch einplanst, dass es halt eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert, je nachdem, was es halt ist.
Ja.
Also, dass du, ich glaube, dass bei aller Unvorhersehbarkeit, was passieren könnte, dass du einfach das, glaubst du, als dir mal Gedanken machst über die Zeit an dem Abend und auch wie du die halt so ein bisschen handhabst, ne? Also.
Genau. Ja. Was ist die Arbeit, die du reinsteckst, die tatsächlich dir einen Mehrwert bietet am Tisch nachher? Ja. Und das ist halt meistens nicht die Backstory von irgendeinem NPC, den die Spielenden vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwo mal in einer Taverne treffen, sondern, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie eine coole Mechanik für den Fight, den du halt eben planst.
Genau, also, dann steckst du da die Zeit rein, ja.
Genau, ja. Ich habe noch eine Sache, das fand ich eigentlich ganz cool, weil im neuen Dungeon Masters Guide von D&D hat Wizards of the Coast eigentlich eine ganz coole Sache gemacht. Und zwar, die haben so Checklisten eingebaut für alle möglichen Sachen, zum Beispiel für Magic Items, ne, um zu tracken, wie viele Magic Items von welchem Level man bisher an die Spielenden ausgegeben hat, einfach um mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, okay, ne, ist das gerade, nimmt das gerade so ein bisschen Überhand, gebe ich zu viel, gebe ich zu wenig, ne, so Sachen. Es gibt Checklisten für NPCs und alles mögliche andere, aber was tatsächlich nicht im Dungeon Masters Guide drin ist, ist ein Adventure Prepping Sheet. Und da haben sich, ich habe sie diese Folge schon genannt, die Kollegen, die Dungeon Dudes, haben sich der Sache angenommen und mal so ein kleines PDF erstellt. Sind quasi 2 Seiten, Vorder- und Rückseite, die man mit ganz verschiedenen Kästchen, die man ausfüllen kann. Und so das Ziel quasi, dass du damit mit einem DIN A4 Blatt quasi alles hast, was du brauchst, um ein Abenteuer zu leiten. Das packen wir euch gerne mal in die Shownotes mit rein. Da sind nämlich so Sachen wie Adventure Title, das ist jetzt eher unwichtig, aber ne, was ist die Situation? Was sind die Hooks für die Charaktere. Warum sollten die Charaktere auf dieses Abenteuer gehen? Was sind die Key-NPCs? Dann noch Notizen und dann quasi noch so ein Tracking-Sheet für Encounter. Und das kann entweder ein Combat sein, aber auch Exploration oder Social, wo du halt eben auch dann eintragen kannst, was sind die Objectives, was sind die NPCs oder Monster, die damit zusammenhängen, was sind die Locations und die Features von den Locations, was sind die Key Skills, die da mit reinspielen können.
Okay.
Und genau, was könnten die Outcomes sein, ne, von diesem Encounter. Und damit fand ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Damit hat man zumindest mal so ein Gerüst irgendwie, ne, wo schon mal essentielle Punkte mit drin sind, wo man sagt, okay, wenn ich da schon mal was stehen habe, dann bin ich nicht blank und ich habe schon mal einen groben Plan. Weil wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast, egal ob, was wir ja am Anfang schon mal gesagt haben, ne, egal ob ich das jetzt aufgeschrieben habe oder nicht, solange ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht habe und da vielleicht irgendwie so eine grobe Antwort drauf habe, dann reicht das meistens, um den Rest so ein bisschen improvisieren zu können.
Klingt gut, guck ich mir auf jeden Fall an. Klingt auch ein bisschen, als wäre es nicht nur zu, also könnte man da guten Teil auch unabhängig von D&D nutzen.
Total, total. Ja. Das ist, also ist eigentlich überhaupt nicht D&D spezifisch, sag ich mal. Also klar ist da oben dann irgendwie so XP-Budget oder so bei diesen Encountern halt dabei, aber das kannst du getrost ignorieren. Wie gesagt, packen wir euch mal in die Shownotes, fand ich ganz cool. Und kann man sich so ein bisschen langhangeln, wenn man vorbereitet und genau. Ich meine, ihr könnt es ja auch einfach mal so ein bisschen als Test sehen, sag ich mal. Ne? Geht einfach mal in eine Session rein, wenn ihr den Hang habt zu overpreppen. Und wenn ihr es gerne fixen wollen würdet, kann ja sein, dass ihr overprept und alle sind aber happy, ne, dann alles gut. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt ja gerne mal was dran ändern, dann versucht einfach mal einen neuen Weg, vielleicht mit diesem Character Sheet, und dann schaut einfach mal, was passiert. Ne, das ist halt eben auch genau wie zur Improvisierung. Improvisation gehört ja auch so ein bisschen Mut, sage ich mal, ins kalte Wasser zu springen. Und meistens ist es gar nicht so schlimm, wie man sich's vorgestellt hat.
Genau, ich glaube, was man noch abschließend vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du noch viel hast, ich habe mir noch eingefallen, wenn du natürlich online spielst und sowas wie ein Virtual Tabletop ins Spiel kommt, das erfordert eigentlich, es liegt so in der Natur der Sache, also wenn du sowas nutzt, ne, dass du dann, da musst du zwangsläufig ja ein bisschen mehr Prep-Time reinstecken, ne? Also in solche Sachen wie, Kampf, also wenn du sowas nutzt eben,
ja.
Oder auch wenn du am physischen Spieltisch irgendwelche Set-Pieces oder sonstiges basteln willst, ne? Da kannst du dich ja auch austoben. Aber ich glaube gerade, also remote ist es, glaube ich, halt schon immer ganz, schon eher erforderlich.
Ja. Ja, also teils ja, teils weiß ich nicht, weil du hast auf jeden Fall recht, wenn du so einen Virtual Tabletop benutzt oder so, dann musst du halt eine Map halt irgendwie am Start haben, am besten noch irgendwie Tokens. Oder Bilder zumindest mal, ne? Also irgendwie was muss halt eben vorbereitet haben. Da kannst du jetzt nicht, ich meine, jo.
Ja, eigentlich kannst du auch schnell was hinkratzeln, ne? Also geht auch.
Online, du kannst halt auch irgendwie, was weiß ich, im Discord eine Whiteboard-Funktion oder
ja,
was auch immer.
Das stimmt, ja.
Das gibt's bestimmt auch. Aber das stimmt schon, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie was in diesem Virtual Tabletop halt irgendwie haben will, dann muss ich da mir zumindest mal vorher so ein bisschen Gedanken drum gemacht haben. Das stimmt schon irgendwo. Auf der anderen Seite kannst du, wenn du online spielst mit Leuten, ne, niemand sieht, wie viele Tabs du offen hast. Ne? Also du kannst ja auch natürlich einfach sagen, einmal so ein bisschen vorlegen und nebendran auflisten. Merkt kein Mensch. Fand ich sehr cool während der ganzen Online-D&D-Zeit.
Genau, also wenn du halt online leitest, kannst du halt mehr sneaken und noch währenddessen irgendwas vorbereiten oder irgendwas improvisieren, ohne dass jemand merkt, unauffälliger.
Ja. Aber ja, wie gesagt, aber auch meistens, auch da, wenn ich mir irgendwie Sachen vorbereitet habe, die meisten Tabs habe ich überhaupt nicht gebraucht. Also es ist irgendwie, ja, so, es soll, das ganze Ding hier soll ja eigentlich nur ein Aufruf sein. So, macht euch nicht zu verrückt. Ihr macht es schon und wenn ihr so viel Zeit aufwendet, dann guckt doch mal, ob ihr vielleicht das so ein bisschen effizienter gestalten müsst, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, irgendwie tagelang irgendwie so ein Abenteuer vorzubereiten.
Ja, ist ja eigentlich nur ein Thema, wenn du das Gefühl hast, du musst es machen, aber willst du es eigentlich gar nicht machen.
Genau. Sonst, wenn du Spaß dran hast, ist alles gut.
Have fun. Ja. Gut.
Okay. Dann würde ich sagen, war das doch mal unsere kleine Folge zu Overprepping. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du mit mir am Start warst heute Abend. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns doch das nächste Mal bei Dungeon Starter. Macht es gut.
Bye, bye.
Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.